Ja, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in Bern. Und was haben wir heute? Den 11. Januar. Ne? Für mich ist es das erste Mal in diesem Jahr. Und dahingehend wünsche ich euch allen auch weiterhin, oder das erste Mal jetzt von meiner Seite, einfach auch viel, viel Freude, Kraft und alles, was der Herr uns schenken mag, eben auch für dieses Jahr. Und egal, was da auf uns zukommt, dass wir nie ja diese rechte Blickrichtung aus dem Auge verlieren, nämlich den Blick nach oben, den Blick zu unserem Herrn Jesus, der uns jeden Tag neu die nötige Kraft und Freude auch schenken wird. Ja, heute in dieser Botschaft, da soll es um das verstockte Herz des Pharao gehen. Und einleitend, damit wir so ein bisschen den Zusammenhang haben, sei gesagt, dass sich ja das Volk der Israeliten in Ägypten, also fern der angedachten Heimat, in Knechtschaft befindet und dem Heilsplan Gottes ja nun die Zeit gekommen war, um jetzt sein Volk zurück ins verheißene Land nach Kanaan zu führen. Und grundsätzlich ist es ja sowieso immer so, dass wenn Gott einen Zeitpunkt bestimmt, dass dann plötzlich was ins Rollen kommt, praktisch wie aus heiterem Himmel, wie man so schön sagt. Lange Zeit hat man so das Gefühl, es plätschert alles so vor sich hin und es tut sich nichts, sei es privat, ja, sei es in der Gemeinde, sei es global betrachtet, weltpolitisch. Aber wenn die Zeit gekommen ist, nämlich zu seiner Zeit, zur Gotteszeit, dann überschlagen sich die Ereignisse. Und so auch hier. Die Zeit war gekommen. Und für dieses Vorhaben erwählte sich Gott den Mose. Und nach dessen zwischenzeitlichen Flucht nach Midian, nachdem er ja einen Ägypter erschlagen hatte, erschien ihm dort Gott mitten aus dem Dornbusch. Und er beauftragte Mose eben jetzt nach Ägypten zurückzukehren, um dort diesem Herrscher, dem Pharao, gegenüberzutreten und die Rückkehr des Volkes Israel nach Kanaan in Angriff zu nehmen. Und da lesen wir mal aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, 2. Mose, Kapitel 4, in Vers 21, da spricht nämlich Gott zu Mose, 2. Mose, Kapitel 4, Vers 21. Zweite Mose, Kapitel 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Irritierend, oder nicht? Also bei aller Liebe, das hört sich doch paradox an. Ne? Also ich als Mose hätte ja erwartet, dass Gott jetzt sagt, und ich werde das Herz des Pharao erweichen, so dass er euch ziehen lassen wird. Aber nein, Pustekuchen, ja? Gott beauftragt Mose, wir können ja auch sagen, ja, er erwählt Mose jetzt für diesen bestimmten Auftrag. Gott erwählt den Mose, um sein Volk zurück ins verheißene Land zu führen. Und zugleich erwählt sich Gott den Pharao, um genau das zu verhindern. Das ist jetzt ungefähr so, als würde mich meine Frau zum Einkaufen schicken, ne? Wohl wissend, dass die Geschäfte zu haben. Folglich stoßen wir jedoch auf eine Frage. Auf eine Frage, die einem ja durchaus Kopfschmerzen bereiten kann. Nämlich die Frage, ob jetzt Gott das Herz des Pharao aktiv verstockt, so dass der arme Mann ja gar nicht anders kann. Oder ob der Pharao nicht auch selber sein Herz verstockt. So, und hier steht ja geschrieben, wir haben es ja gelesen, ich aber, ne, Gott spricht, ich aber will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Nochmals, wenn Gott doch will, dass sein Volk Ägypten verlässt, und nach Kanaan hineinzieht, ja, warum verhärtet er dann das Herz des Pharao, um genau das zu verhindern? Das macht doch keinen Sinn. Aber da sehen wir, dass Gottes Gedanken unendlich höher sind als die unsrigen Gedanken und Gottes Wege komplett andere als die Wege des Menschen. Wir müssen nicht alles verstehen, ne? Jesaja Kapitel 55, ich will uns das lesen. Jesaja Kapitel 55, da steht es ja geschrieben in den Versen 8 und 9. Jesaja Kapitel 55, Vers 8, Vers 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, wir Menschen, wir sehen ja immer nur das Gegenwärtige, das, was wir vor Augen haben. Und dann machen wir ja auch Pläne, ne? Und das ist ja auch gut so, ne? Sollen wir ja auch. Wir sollen nicht einfach nur so in den blauen Dunst hineinleben. Nein, wir sollen ja auch Pläne machen, ja? Und dann machen wir Pläne für die Zukunft, die aber nicht selten genug durchkreuzt werden. Und manchmal erweist sich dann so ein vermeintlich genialer und guter Plan im Nachhinein auch als schlecht. Und wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten, dann würden wir auch anders entscheiden und anders planen. Aber nicht so Gott. Und warum nicht? Weil Gott sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft praktisch in einem Blick. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sieht Gott in einem Blick, denn Gott ist allgegenwärtig, Gott ist ewig, Gott ist allmächtig, ja, er ist ja der Schöpfer von Raum, von Zeit und allem, was dazugehört. Und als der Schöpfer allen Seins ist Gott auch nicht abhängig von äußeren Umständen und entgleiten, liebe Geschwister, entgleiten tut ihm schon mal gar nichts. Alles entspringt einem Plan. Angefangen von seiner Schöpfung bis hin zur neuen Erde und neuen Himmel. Und von diesem Plan wird ihn auch niemand abbringen können. Und so auch hier, wo es ja jetzt praktisch um die Anfänge Israels ging und der damit einhergehenden Verherrlichung Gottes. Denn eins müssen wir uns auch merken, ne? Alles in diesem grandiosen Heilsplan Gottes dient ja letztlich seiner Verherrlichung. Ja? Und so auch hier. Über 200 Jahre hatte Israel in Ägypten verbracht. Aber Gott hatte ja längst versprochen, dass er sein Volk irgendwann einmal zurück ins verheißene Land nach Kanaan führen würde. In dieser langen Zeit hat vielleicht manch einer gar nicht mehr daran gedacht. Ja? Geschweige denn daran geglaubt. Und so sprach ja auch Jakob, der von Gott Israel genannt wurde, kurz vor seinem Tod, da befand er sich ja in Ägypten in der Knechtschaft, und kurz vor seinem Tod, wohl wissend, dass er selber diese Verheißung gar nicht mehr erleben wird, sprach er aber zu seinen Kindern nachzulesen in 1. Mose, Kapitel 48, Vers 21, siehe, ich sterbe, nämlich in Ägypten, ja, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Wie gesagt, Jakob selbst hat das nicht mehr erleben dürfen. Aber er hat es geglaubt. Ja, mehr noch, er hat es gewusst. Da gab es für ihn gar kein Vertun. Er hat es gewusst, da er nämlich zugleich wusste, dass man sich auf Gottes Wort zu 100% verlassen kann. Und wenn sich auch 50 Jahre nichts tut, 100 Jahre nichts tut, 200 Jahre nichts tut, aber Gott hält sein Wort. Und von Anfang an war klar, und das gilt bis heute, dass Israel niemals in der Fremde, sprich in der Diaspora bleiben solle, sondern in das von Gott versprochene und zugewiesene Land zurückgebracht würde. Und diese Zeit war nun gekommen. Die Zeit war reif, um die Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs nach Kanaan zurückzuführen. Und zur Umsetzung dieses seines Planes und zur Erfüllung seiner Verheißung benutzt Gott jetzt auch die Überheblichkeit des Pharao, um sie vor den Augen der Kinder Israels und auch vor den Augen der Ägypter zu verherrlichen. Das ist die Souveränität Gottes, der aus einer Entlösung der Juden eine Lösung macht. Der segnet, die ihn lieben, und verflucht, die ihn fortwährend hassen. So wie es in den Sprüchen geschrieben steht, mir geht's genauso wie dir, lieber Pierre, ich bin begeistert von den Sprüchen. Wir sollten natürlich vom ganzen Wort Gottes begeistert sein, das ist ganz klar, ne? Aber das Buch der Sprüche, das ist wirklich, ja, es ist das Buch der Weisheit, ne? Und es ist wirklich vollgespickt mit Weisheiten, die geschrieben wurden anno dazumal, wer weiß wie lange zurück, und doch jederzeit zu uns Menschen sprechen und nichts an Aktualität eingebüßt haben. Und so heißt es auch hier in den Sprüchen, Kapitel 15, Vers 9, ein Greuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Und da stellen wir uns die Frage, um jetzt auf unseren Text und auf die Frage jetzt eben auch zurückzukommen, ja, handelt es sich jetzt bei alledem lediglich um eine Vorhersehung, die in Gottes Allwissenheit begründet liegt, oder mehr noch? Oder hat es Gott tatsächlich jetzt so gewollt und auch so herbeigeführt, was wiederum in seiner Souveränität begründet läge? Und so frage ich euch, ja, ist Gott allwissend? Ja, natürlich. Ist Gott souverän? Ja, natürlich. Das heißt, er ist ja beides. Gott ist allwissend und Gott ist auch souverän. Und wir hatten im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 21 gelesen, wo ja erstmals jetzt von diesem verstockten Herz des Pharao die Rede ist und wo Gott ja davon spricht, dass er das Herz des Pharao verstocken werde. Und demzufolge, jetzt mal nur bis hierhin, ja? Demzufolge, wenn ich jetzt nur von diesem Vers ausgehe, dann hat Gott ja zuerst das Herz des Pharao verstockt. Und erst danach, dann auch im weiteren Verlauf, lesen wir auch von der Verstockung bzw. Verhärtung des Pharao. Und somit glaube ich auch, dass Gott grundsätzlich erwählt, wen er will, und auch verstockt, wen er will. Und genau so schreibt es Paulus auch im Römerbrief, nämlich in Kapitel 9. Römer Kapitel 9, Vers 17, Vers 18, da nimmt nämlich Paulus Bezug auf das, was wir heute behandeln, ne? Auf das verstockte Herz des Pharao. Und da schreibt er in seinem Brief an die Römer, Kapitel 9, Vers 17, Vers 18. Römer Kapitel 9, Vers 17, Vers 18. Denn die Schrift sagt zum Pharao, und jetzt zitiert er aus diesem Geschehen, aus dem zweiten Buch Mose, und wir werden nachher auf diesen Vers dann auch noch zurückkommen. Da zitiert er, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Ne? Das ist das, was Gott zum Pharao gesagt hat. So, und daraus schlussfolgert jetzt Paulus, Vers 18, also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Also da habe ich ja nochmal Glück gehabt, ne? Dass ich jetzt mich mit meiner kühnen Behauptung auf Paulus berufen kann. Also, Gott verstockt, wen er will. Aber, nicht einfach nach Lust und Laune und grober Willkür. Und erst recht nicht in böser Absicht, sondern in seiner Souveränität, in seiner Allmacht und zur Erweisung seiner Macht und zur Verherrlichung seines Namens und zum Wohle des Menschen, da Gott nämlich nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Denn Gott ist nicht nur allwissend und souverän, sondern Gott ist ja auch gerecht. Auch das dürfen wir nie vergessen. Egal was geschieht, in unserer Familie und an uns selber, auch wieder global betrachtet, Gott ist gerecht. Das sollten wir nie in Frage stellen. Gott ist gerecht und Gott ist barmherzig. So heißt es zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, Kapitel 18, Vers 23. Hesekiel 18, Vers 23. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Ja, was denn? Gilt dieses Wort dem Pharao etwa nicht? Wollte Gott nicht, dass der Pharao umkehrt und sich bekehrt? Und im 1. Timotheusbrief lautet es praktisch genauso. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, da sehen wir im Übrigen auch, dass sich Altes und Neues Testament nie widersprechen. Das ist eine Einheit. Gott ist derselbe, ja? Des Alten Testamentes, der Gott des Alten Testamentes und der Gott des Neuen Testamentes ist ein und derselbe Gott. Und so heißt es in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, welcher will, also der Wille Gottes, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn nur so kann der Mensch gerettet werden, ne? Wenn er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ja, was denn? Galt das einem Pharao oder später auch einem Judas Iskariot etwa nicht? Wollte Gott nicht, dass der Pharao zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Und da denke ich auch an den Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Jakobus Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und jetzt kommt's. Und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Ja, was denn? Hat Gott den Pharao etwa nicht versucht und letztendlich sogar ganz Ägypten zum Hass auf Israel verleitet? Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind um ein Vielfaches höher als die unsrigen. Und zudem müssen wir das Wort Gottes immer im Gesamtzusammenhang betrachten. Und wenn Gott nicht will, dass der Mensch verloren geht, und wenn Gott will, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, und wenn Gott niemanden zum Bösen versucht, ja, dann ist es doch geradezu ausgeschlossen, dass Gott Menschen für die Verdammnis erwählt und dafür Sorge trägt, dass diese keine Buße tun können. Das passt nicht. Völlig ausgeschlossen. Das glaube ich nicht. Und das hat auch Paulus nicht gelehrt. Das heißt, Gott hat das Herz des Pharao nicht verstockt, damit der gute Mann verloren geht, sondern damit Israel gerettet und der Name Gottes verherrlicht wird. Aber wie kriegen wir das auf die Reihe? Wie dürfen wir das in Einklang bringen, wenn Gott das Herz des Pharao verstockt, aber zugleich nicht will, dass der Pharao in die Hölle fährt? Lesen wir zunächst einmal 2. Mose Kapitel 3, Vers 19, wo Gott zu Mose spricht. Das war vor dieser Stelle, die wir eingangs gelesen hatten, ne? Kapitel 4, Vers 21. wo Gott davon spricht, dass er das Herz des Pharao verstocken werde. Und zuvor spricht Gott zu Mose in Kapitel 3, Vers 19. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 19, da spricht Gott zu Mose, aber ich weiß, wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Also, Gott wusste, dass der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen würde, so dass sich hier Vorhersehung und Vorherbestimmung ja praktisch die Hände reichen. So wie wir auch aus dem ganzen Textzusammenhang erkennen, dass einerseits Gott das Herz des Pharao aktiv verstockt, aber zugleich dessen Herz ja längst verstockt war. Verstockt war nämlich durch seine Gottlosigkeit, durch seinen Hochmut, durch seinen Stolz und durch seine Unbußfertigkeit und durch seinen Hass auf Israel und deren Gott. So, und wenn jetzt Gott zu seiner Zeit, ja, aktiv im Leben eines Menschen eingreift, was er in seiner Souveränität jederzeit tun kann, und wenn Gott aktiv in das Leben eines Menschen eingreift, wie hier beim Pharao geschehen oder später auch bei Judas oder ja auch in positiver Hinsicht bei Paulus und auch bei Mose, so schließt das aber den eigenen Willen und die persönliche Verantwortung nicht aus. Das heißt, Gott vollführt seine Absichten jetzt hier durch den Pharao, der aber voll verantwortlich für sein Tun bleibt. Und ich will es mal so vergleichen, wie jeder Vergleich ist das natürlich ein schwacher Vergleich, aber einfach vielleicht so zur Veranschaulichung, um diese Diskrepanz zwischen Vorhersehung und Vorherbestimmung erklärbar zu machen. Es ist wie beim Schachspielen. Wenn ich weiß, dass mein Gegner das Spiel stets so eröffnet und so operiert und so denkt und so spielt, ja, dann nutze ich dieses mein Wissen, um das Spiel zu gewinnen. Und vielleicht gehe ich sogar auf sein Spiel ein, um mir das dann letztendlich zunutze zu machen. Das heißt, ich habe ja jetzt meinen Gegenspieler nicht dazu verleitet, so zu spielen, nein. Das oblag seiner eigenen Spielidee, ja, und seiner eigenen Verantwortung. Aber ich habe im Wissen, in der Vorhersehung, dass er so spielen wird, sein Spiel genutzt, um mit meinem Spiel zum Ziel zu kommen. Und so auch hier. Gott greift in Kenntnis um dessen Herz ins Leben des Pharao ein, um seine Absichten zu seiner Zeit zu verwirklichen. Und zugleich hat er den Pharao aber auch gewarnt und die Konsequenz aufgezeigt, was es beinhaltet, sich gegen den allmächtigen Gott zu stellen. So in Kapitel 4, Vers 23, geht weiter. Kapitel 4, Vers 23. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und auch das muss man sich gedanklich erst einmal wieder auf der Zunge zergehen lassen. In Vers 21, wir hatten es gelesen, 2. Mose, Kapitel 4, Vers 21, steht geschrieben, Ich will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und nur zwei Verse weiter, in Vers 23 heißt es dann, wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Das ist jetzt ungefähr so, ne, als würde ich mein Kind im Zimmer einschließen und mit Strafe drohen, wenn es zu spät zum Essen kommt. Und in 2. Mose Kapitel 3 Vers 19, also kurz zuvor, auch das hatten wir bereits gelesen, hat Gott dem Mose ja auch bereits mitgeteilt, dass Pharao das Volk nicht ziehen lassen wird. Also auch hier wieder die Frage, ja, hat Gott das jetzt einfach alles nur gewusst oder aktiv bewirkt? Ja, könnte es sein, dass Gott im Wissen, in dieser Vorhersehung, in seiner Allwissenheit, im Wissen der halsstarrigen und überheblichen Gottlosigkeit des Pharao, dessen Herz zur rechten Zeit verstockt oder zu seiner Zeit verstockt, um eben zu seiner Zeit dafür zu sorgen, dass die Kinder Israels Ägypten verlassen und ins verheißene Land ziehen können. Denken wir an das Schachspiel. Und nochmals sei betont, Gott handelt nicht willkürlich. Er bestimmt niemanden zum Heil und erst recht nicht zur Verdammnis. Aber er greift aktiv in die Weltgeschichte ein, um mit seinem Heilsplan zum Ziel zu kommen. Und hierbei bedient er sich auch böser Menschen und gottloser Völker, um sein Gericht auszuführen und sich vor den Augen der ganzen Welt zu verherrlichen. Umgekehrt, aber in gleicher Weise, indem sich Gott auch Menschen bedient, um seinen Segen und seine Gnade auszustreuen. Wir könnten ja hier beispielsweise über die Erwählung von Paulus sprechen oder eben auch über Mose. Paulus wurde von Gott erwählt, gar keine Frage. Aber auch die Erwählung von Paulus dient keineswegs dazu, jetzt diese sogenannte Erwählungstheologie zu untermauern. Gott hat jederzeit die Macht, denken wir an Römer Kapitel 9, in seiner absoluten und uneingeschränkten Souveränität im Leben eines Menschen aktiv einzugreifen. Ohne jedoch die persönliche Verantwortung des Einzelnen damit auszuhebeln. Ein treffendes Beispiel ist dahingehend auch Königin Esther. Sie war von Gott berufen. Sie war von Gott erwählt. Gott hat dafür gesorgt, dass sie zur rechten Zeit an den persischen Königshof kam, aber sie hätte sich jederzeit weigern können, dem Ruf zu folgen, als es darum ging, vor den König zu treten, um für das Volk der Juden einzutreten. Und so sagte es ja dann auch Mordechai, ne, in Esther Kapitel 4, Vers 14, denn wenn du jetzt schweigst, also sie hatte die Wahl, wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Aber zurück, kommen wir zurück auf den Pharao zu sprechen. Gott erwählt sich keinen guten Menschen, um diesen zur Erfüllung seiner Zwecke böse zu machen. Sondern Gott erwählt sich einen bösen Menschen, um es zur Erfüllung seiner Zwecke gut zu machen. Gottes Plan und Vorhersehung umfasst die Tatsache, dass Gott das Herz eines jeden Menschen kennt. Und Gott ergibt die Menschen dahin, ja Gott gibt sogar ganze Völker dahin, die sich fortwährend weigern, die Wahrheit anzunehmen. So wie es auch im 2. Thessalonischer Brief geschrieben steht, in Kapitel 2, Vers 11. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Aber bitte, verwechseln wir Ursache und Wirkung nicht. Gott versucht nicht zum Bösen. Denken wir an Jakobus, Kapitel 1. Gott versucht nicht zum Bösen, aber wer sich hartnäckig weigert, auf Gottes Wort zu hören, dem lässt Gott in seinem Wahn freien Lauf. Und das ist das, was wir heute ja auch zu Genüge auf dieser Welt erleben. Und da gibt es dann praktisch auch keine Bewahrung vor dem Bösen mehr. So wie wir es auch wieder diesen Sprüchen entnehmen können. Ich will es uns lesen. Sprüche, Kapitel 1, die Verse 24 bis 26. Sprüche 1, die Verse 24 bis 26. Sprüche 1, die Verse 24 bis 26. Weil ich rief. Und Gott ruft ja nicht nur einmal. Hier jetzt natürlich in Bezug auf sein Volk Israel, aber das betrifft die Heidennationen genauso in gleicher Weise. Das betrifft auch jeden Menschen, ja? Weil ich rief, und wie gesagt, ich flechte ein, nicht nur einmal, ja? Weil ich rief und ihr euch weigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und auch nicht nur einmal. Weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte und ihr fahren ließet, all meinen Rat und meine Mahnung nicht wollte. Und das auch, nicht nur einmal. So will auch ich bei eurem Unglück lachen, will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Irgendwann kommt der Punkt, dass wenn man Gott nicht will, nicht auf seinen Ratschlag hört, Gott auch nicht mehr spricht und den Menschen in ihrem Wahn freien Lauf lässt. Und wenn wir jetzt ins zweite Buch Mose zurückkehren, so sehen wir, wie einerseits Gott das Herz des Pharao durchaus aktiv verstockt und wie andererseits der Pharao selbst wiederholt sein Herz verhärtet. Aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen der durch Gott herbeigeführten Verstockung und der vom Pharao gewirkten Verhärtung. Die Verhärtung des Pharao liegt in seinem Hass begründet. Es ist eine Verstockung mit bösen Absichten, wie anders jedoch bei Gott. Lesen wir mal, ich habe mal drei Beispiele herausgegriffen, hier in Kapitel 7, 2. Mose, Kapitel 7, Vers 3, 2. Mose, Kapitel 7, Vers 3, ich aber, wieder, ne? Gott verstockt das Herz des Pharao, ne? Ich aber will das Herz des Pharao verhärten, wozu? Und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Worum geht es hier? Um die Verherrlichung Gottes. Indem Gott durch Zeichen und Wunder seine Macht in Ägypten unter Beweis stellt. Das ist das Ziel. Das ist der Zweck. Kapitel 14, Vers 4. Zweites Beispiel. Kapitel 14, Vers 4. Kapitel 14, Vers 4. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Wozu? Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Worum geht es hier? Um die Verherrlichung Gottes. Indem ganz Ägypten erkennen soll, dass Jahwe der Herr aller Herren ist. Und schließlich als drittes und letztes Beispiel bleiben wir hier in Kapitel 14, da in Vers 17, 2. Mose, Kapitel 14, Vers 17, genau das gleiche Prinzip. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen. Und wozu? Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Worum geht es hier? Um die Verherrlichung Gottes. indem Gott durch sein Gericht an Pharao und seiner Streitmacht allen vor Augen führt, ob Israelit oder Ägypter, dass keiner größer ist als Jahwe und niemand diesen unvergleichlichen Gott von seinem Ziel wird abhalten können. Keine Macht der Welt, und daran hat sich bis heute nichts geändert und daran wird sich auch nichts ändern. Keine Macht der Welt, ob sichtbar oder unsichtbar, wird es mit dem Herrn aller Herren und einzig wahren Schöpfer Gott aufnehmen können. Und so weiter hier im Text. Gott verstockt nicht grundlos und nicht willkürlich, sondern aus einem guten Grund und mit gutem Recht. Und der Grund ist Verherrlichung und das Recht ist die Souveränität Gottes, der sehr wohl um den Charakter des Menschen weiß. Und so lässt Gott dem Pharao ausrichten. Kapitel 9, 2. Mose Kapitel 9, die Verse 15 und 16. Kapitel 9, die Verse 15 und 16. Und das ist jetzt das, worauf sich Paulus in dem gelesenen Text aus Römer Kapitel 9 bezieht. Das ist jetzt genau das. Hier, 2. Mose Kapitel 9, Vers 15, Vers 16. Und da spricht Gott zu Pharao. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, so dass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Also mit anderen Worten, das Gericht an Pharao und Ägypten war ja schon längst überfällig. Es wäre ja schon längst gerechtfertigt gewesen, ja? Schon vorher den Pharao zu schlagen. Aber warum schiebt Gott dieses Gericht auf? Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, so dass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Aber, Vers 16, das ist das, worauf sich Paulus im Römerbrief bezieht. Aber, eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Und auch hier geht es wieder um die Verherrlichung Gottes. Und es geht darum, dass Gott zu seiner Zeit mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommt. Und nochmals, das ist genau die Stelle, auf die sich Paulus im Römerbrief bezieht. Und wenn er dann sagt, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Hier geht es also nicht um eine willkürliche Erwählung, weder zum Guten noch zum Schlechten, sondern um das Zusammenspiel von Gottes Allwissenheit und seiner Souveränität und um diese schließlich auch seinen Zwecken zu seiner Zeit dienlich zu machen. Denken wir abermals an das Schachspiel. Ja, Gott hat das Herz des Pharao verstockt, um auf diesem Wege Ägypten zu richten und Israel ins verheißene Land zu führen. Aber Gott hat gewusst, dass der Pharao ein hartes und unbußfertiges Herz hat und den Gott Israels abgrundtief verachtet. Das heißt, Gott hat den Pharao nicht so werden lassen, sondern gewusst, dass dieser so ist, wie er ist. Denken wir nochmals an 2. Mose, Kapitel 3, Vers 19. Ich will es noch einmal lesen. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Mit anderen Worten, selbst dann nicht, wenn Pharao die Wunder und die Allmacht Gottes sieht. Und warum nicht? Weil Gott nicht will, dass sich der Pharao beugt? Nein, denn Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Sondern weil der Pharao nicht will, Weil der Pharao sich nicht beugen will, weil der Pharao nicht sehen will, weil der Pharao nicht hören will. Und hier trifft wohl das Wort aus Sprüche, Kapitel 23, Vers 9 zu. Sprüche, Kapitel 23, Vers 9. Zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten. Und Gott weiß sehr wohl, wer sich als würdig erweist und wer nicht. Wer ein offenes Ohr für sein Reden hat und wer nicht. Wer geistlich gesinnt ist und wer nicht. Wer bereit zur Buße ist und wer nicht. Und so sagte auch mal jemand, wir können Gott mit dem Verstande suchen, aber finden können wir ihn nur mit dem Herzen. Der Pharao jedoch hat sein Herz verhärtet. Er hat den einzig wahren Schöpfer Gott widerstanden, vom Anfang bis zum Ende. Und sein Herz zu verstocken, das bedeutet so viel wie einen deutlichen Beweis für das Wirken Gottes zu sehen und sich dennoch zu weigern, sein Wort anzunehmen und sich seinem Willen zu unterwerfen. Ja, wäre der Pharao für Gottes Reden und seinen Warnungen empfänglich gewesen, dann wäre sein Herz auch nicht von Gott verhärtet worden, da Gott nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Aber Gott hat gewusst, dass der Pharao nicht auf sein Reden hören wird. Und so sehen wir auch im weiteren Verlauf, wie das Herz des Pharao verstockt blieb, obwohl er mit Gottes Allmacht direkt konfrontiert wurde. Zwei Beispiele, Kapitel 8, Vers 15. Kapitel 8, Vers 15, das war nach der dritten Plage. Kapitel 8, Vers 15. Nach der dritten Plage, Kapitel 8, Vers 15, da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie. Kapitel 9, die Verse 6 und 7, das war nach der fünften Plage. Kapitel 9, Vers 6, Vers 7. Und der Herr tat es am Tag darauf, da starb alles Vieh der Ägypter. Aber von dem Vieh der Söhne Israel starb kein einziges Stück. Und der Pharao sandte hin und siehe, von dem Vieh Israels war auch nicht ein Stück gestorben. Der Pharao wurde unmittelbar mit dem Eingreifen Gottes, mit der Allmacht Gottes konfrontiert. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er ließ das Volk nicht ziehen. Der Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen und vor allem wollte er sich auch nichts von Gott sagen lassen. Und Gott bemächtigt sich seiner, um sich als einzig wahrer Schöpfergott zu erweisen. Deswegen verstockte Gott das Herz des Pharao und nicht, weil er für einen guten, lieben, einsichtigen und netten Mann die Hölle vorgesehen hatte. Ja, der Pharao gedachte es böse, aber Gott wendet es für sein Volk zum Guten. Das sind die Wege des Herrn. Und aus 2. Mose Kapitel 5 erfahren wir auch, wie ignorant der Pharao war und wie er den Gott Israels bis zum Schluss auch verächtlich machte. So heißt es in Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht Jahwe. So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Und die Reaktion des Pharao lässt tief in seine dunkle Seele blicken und offenbart seinen gottverachtenden Charakter. Wie reagiert der Pharao? Hier Vers 2. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist Jahwe? Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Wie herablassend und voller Übermut. Und hier sei in aller Deutlichkeit gesagt, wer so über Gott spricht und wer so über Gott denkt, der wird zwangsläufig an den Punkt geführt werden, dass er entweder zu Gott schreit und Buße tut oder diesen bis ins Grab hinein verflucht. Der Pharao hat sich ganz offensichtlich für Letzteres entschieden. Da er nicht bereit war, Buße zu tun und in seinem Hass auf Gott und dessen Volk verharrte. Der Pharao knechtete schließlich nicht nur Gottes Volk, sondern er lästerte den einzig wahren Schöpfer Gott. Und dazu wurde er nicht von Gott verführt, sondern das war seine eigene Entscheidung. Und dahingehend heißt es in Sprüche, Kapitel 16, Vers 5, ein Gräuel für den Herrn ist jeder Hochmütige, die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Gott verhärtet das Herz des Pharao also dahingehend, dass er sich an diesem Gotteslästerer verherrlicht und zugleich mit seinem Volk zum Ziel kommt. Und ein ganz interessantes Verhalten sehen wir dann auch weiter. Hier Kapitel 8, Vers 11. 2. Mose, Kapitel 8, Vers 11, das war nach der zweiten Plage. 2. Mose, Kapitel 8, Vers 11. Aber der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war. Da verstockte er sein Herz und er hörte nicht auf sie. Kapitel 9, Vers 34, Kapitel 9, Vers 34, nach der siebten Plage, Kapitel 9, Vers 34, als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da sündigte er weiter und verstockte sein Herz, er und seine Hofbeamten. Typisch Mensch. Sobald dem Pharao die Hand zur Versöhnung entgegengestreckt und das Leid abgemildert wurde, war die Reaktion nicht Friede, Reue, Umkehr, Buße, Nachsicht, sondern Verfolgung und Herzenszärtlichkeit mit einem Ziel, nämlich dem Ziel, Israel zu vernichten. Und kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Israel stimmt im Jahre 1947 einer Zwei-Staaten-Regelung zu. Die Palästinenser könnten längst ihren Staat haben. Weil abgesehen davon, dass sie es mit Jordanien ja eigentlich auch schon haben. Aber das ist noch ein anderes Thema. Israel hat zugestimmt im Jahre 1947. Und was war der Dank? Krieg. Und die versuchte Vertreibung der Juden. Israel zieht sich im Jahre 1985 aus der südlibanesischen Sicherheitszone zurück. Und der Dank ist nicht Friede, sondern Terror. Israel räumt die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen, so dass diese Juden frei werden. Und der Dank ist nicht Land für Frieden, sondern Krieg. Und glauben Sie wirklich, an einem Staat Palästina würde sich daran etwas ändern? Wie sagte es Benjamin Netanyahu? Wenn die Araber ihre Waffen abgeben, haben wir Frieden. Wenn wir unsere Waffen abgeben, gibt es kein Israel mehr. Aber kommen wir zurück auf den Pharao zu sprechen, um so langsam aber sicher auch zum Amen zu gelangen. Die Konsequenz seiner hartnäckigen Weigerungen waren ja zunächst die Gerichtsandrohungen, dann die entsprechenden Plagen und schließlich der Tod aller männlichen Erstgeburt. Kapitel 13, 2. Mose, Kapitel 13, Vers 15. 2. Mose 13, Vers 15. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Und das, was sich hier abspielte, das war eine Machtdemonstration Gottes, die ihresgleichen sucht. Und der Pharao hätte die Möglichkeit gehabt, umzukehren und sich dem Gott Israels zu unterwerfen. So wie auch Judas Iskariot hätte Buße tun können, statt den Freitod zu wählen. Aber dem Pharao fehlte jedwede Gottesfurcht, ja, die dem Pharao allein schon deshalb fehlte, weil er sich ja selbst als Gott verehren ließ, wurden doch die Pharaonen als Gottkönige betrachtet. Doch Jahwe erweist sich als der König aller Könige und als der Gott aller Götter. Und darüber hinaus und zu guter Letzt wurde das gesamte pharaonische Heer, diese geballte Streitkraft des stolzen Gottkönigs von Ägypten, dem Tode übergeben. Und Psalm 106 bestätigt, dass das Heer des Pharao, welches den Israeliten nachgeeilt war, vollständig bis auf den letzten Mann vernichtet wurde. Psalm 106, Vers 11. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Und so halten wir fest, die Entlösung der Juden, die der Pharao von Ägypten beschlossen hatte, führte das Volk der Juden ins verheißene Land. Die Entlösung der Juden, die der Führer von Deutschland beschlossen hatte, führte das Volk der Juden zurück ins verheißene Land. Und die Entlösung der Juden am Ende der großen Trübsal, die Satan beschlossen hat, wird den Überrest Israels ins tausendjährige Reich und in die damit versprochene Sabbatruhe führen. Das sind die Wege des Herrn, die einem eigentlich aufzeigen sollten, wie sinnlos es ist, gegen Gott und seinem Volk aufzubegehren. Denn Gott kommt zum Ziel, ob mit oder ohne dich. Und niemand wird sich der Gerechtigkeit Gottes entziehen können. Gelobt sei Gott, der Herr, in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke. Danke, Rudi. Lass uns noch beten. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, danken wir dir von Herzen für den heutigen Gottesdienst, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast und dass du uns vor Augen geführt hast, dass dir nichts entgleitet und du jederzeit die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte fest in deinen Händen hältst. Wir danken dir, du großer Gott, dass du uns in und durch Jesus Christus die Augen geöffnet hast für dein Reden, und dass wir aus Gnade erlöst sein dürfen durch das kostbare Blut des Lammes, durch das Erlösungswerk von Golgatha. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein gerechter Gott bist, der unser Herz kennt und dass du mit einem jeden von uns zum Ziel kommen willst. Und so bitten wir dich im Namen des Herrn Jesus, schenke uns Kraft und Freude, um nach deinem Wohlgefallen zu leben und dir die Ehre zu erweisen. Gepriesen sei dein Name. Amen.